Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Explore Sustainability. Mein Name ist Marco Scholz. Explore Sustainability beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, betriebliche Mobilität nachhaltig zu verändern. Wie können zum Beispiel Pendlerverkehre optimiert werden? Was macht modernes Flottenmanagement aus? Wie entwickelt sich der E-Lkw-Verkehr auf der Langstrecke? Ist die Last Mile tatsächlich schon komplett grün? Und wie gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck auf Dienstreisen zu minimieren? Wenn euch die Folge gefällt, dann könnt ihr Explore Sustainability überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Heute ist Jevan Rie bei Explore Sustainability zu Gast. Jevan hat politische Wissenschaften sowie Sprach- und Kommunikationswissenschaften an der RWTH Aachen studiert, ist 2005 den Jusos beigetreten. Von 2014 bis 2022 war sie Mitglied im Rat der Stadt Aachen und mobilitätspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Seit 2021 vertritt sie Aachen als Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Sie bringt also für das Thema Explore Sustainability eine ganze Menge für eine spannende Podcast-Stunde mit. Jevan, fangen wir mit dir persönlich an. Erzähl uns mal ein wenig über dich selbst. Wie war das in den 80er Jahren als Kind von Migranten aus Südkorea in Deutschland aufzuwachsen? Und was hat deine Entscheidung beeinflusst, in die Politik zu gehen? Und warum ist das Thema Mobilität für dich auch wichtig?
Um mich jetzt nicht älter zu machen, ich bin 87 geboren, wie es in 80er Jahren war, kann ich mich natürlich nicht mehr so gut erinnern, aber meine Eltern sind tatsächlich aus Südkorea gekommen. Mein Vater wollte promovieren in Germanistik und hatte dann ein Stipendium bekommen an der RWTH Aachen. Und dann bin ich geboren worden, mein Bruder ist geboren worden, wir sind dann in den Kindergarten gegangen, in die Schule gegangen und so und haben uns eigentlich sehr deutsch gefühlt. Also wir haben uns sehr zu Hause gefühlt. Wir haben zu Hause Koreanisch gesprochen, in der Schule dann Deutsch gesprochen, mit den Nachbarn Deutsch gesprochen. Das war eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und so als ich so 12 war, dann meinte die deutsche Regierung halt auch richtigerweise, muss man sagen, dass natürlich nach einer gewissen Zeit irgendwie das Studium beendet sein müsste. Und meinte halt, wir müssten das Land verlassen. Und das war so das erste Mal, wo ich dann festgestellt habe, okay, du lebst jetzt in einem Land, was jetzt so rechtlich gesehen anscheinend nicht dein Zuhause ist. Oder es ist eine politische Entscheidung, wo man leben darf. Und das hatte ich davor halt als Kind, da fragt man sowas ja nicht. Und das war so das erste Mal, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, okay, wir sind hier Ausländer und was das eigentlich irgendwie bedeutet. Und wir haben dann so das gemacht, was glaube ich auch viele Menschen machen, Unterschriften gesammelt. Dann haben ganz viele Nachbarn irgendwie Briefe geschrieben. Wir haben der Politik geschrieben und so. Und damals haben wir eine Petition eingereicht und konnten bleiben. Und das war dann tatsächlich auch mein Weg in die Politik, weil ich dann festgestellt habe, dass ganz viele Fragen politisch sind, die man so gar nicht hinterfragen würde. So. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass unterschiedliche Parteien auch unterschiedlich viel Unterstützung gezeigt haben. Und was mich unglaublich geprägt hat, ist, wir hatten dann eine Lösung, dass wir alle 2 Jahre zum Ausländeramt mussten und die Duldung dann verlängern mussten. Und nach 6 Jahren bin ich dann kurz vor meinem 18. Geburtstag haben meine Eltern halt überlegt, okay, wenn ich jetzt volljährig werde, kann das ja durchaus sein, dass ich dann mit meinem Bruder hierbleiben kann und meine Eltern müssen das Land verlassen. Und in dem Kontext hatten wir dann zufälligerweise die damalige SPD-Bundestagsabgeordnete Ulla Schmidt getroffen auf der Straße und sie hat mich gefragt, ist alles okay? Dann habe ich ihr das nochmal erzählt, dass wir jetzt alle 2 Jahre zum Amt gehen und dann meinte sie, das kann ja nicht sein, wir haben das Gesetz geändert. Und ich nur so, keine Ahnung, hat das Büro von ihr im Ausländeramt angerufen und die haben dann gesagt, ja, die Familie Rie kann natürlich eine Niederlassung beantragen, das ist total möglich. Und auf die Frage, warum haben sie das der Familie nicht gesagt, wurde gesagt, ja, sie haben ja nicht gefragt. Und das war sowas, was einfach so sinnbildlich ist, einfach auch für die Politik jetzt heutzutage. Ne? Also wo man irgendwie immer das Gefühl hat, so, es wird halt manchmal auch schwieriger gemacht, als es ist. Und man erwartet immer, dass die Menschen sich selber so informieren, dass man genau weiß, die Gesetzesänderung steht an, ne? Das wurde geändert, das wurde leichter gemacht. Und dass man gezielt fragt, aber in der Situation meiner Eltern, so wie viele Migrantinnen und Migranten, waren so froh, wenn die Duldung verlängert wurde. Sie wären keine Minute länger geblieben, um zu fragen, ob nicht noch mehr möglich wäre, weil sie dann gedacht hätten, okay, damit mache ich jetzt ein Fass auf und dann können sie sich auch noch negativ entscheiden. Also es war eine ziemlich prägende Zeit und durch Ulla Schmidt habe ich dann gesagt, ich will bei den Jusos mal mitmachen und bin so in die SPD gekommen und habe dann halt auch Politik gemacht. Das war so tatsächlich der Einstieg. Mobilitätspolitik, ich würde gerne sagen, dass ich schon immer der Meinung war, dass es ein wichtiges Thema war. Ich habe tatsächlich Hochschulpolitik gemacht an der RWTH, und das Semesterticket damals auch mit verhandelt und so, aber es war nie mein Schwerpunkt. Und dann bin ich 2014 in den Rat reingerutscht tatsächlich. Also es war wirklich, die SPD hatte ein schlechtes Ergebnis. Und dadurch, dass die CDU sämtliche Wahlkreise gewonnen hat, ist die Liste länger gezogen. Und dann war ich auf einmal drin und dann hat mein Fraktionsvorsitzender damals gesagt, Jevan, ich habe überlegt, du kannst den Sozialausschuss, machst den Integrationsrat und bist dann im Betriebsausschuss statt Betriebe. So. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt keine Ansprüche stellen als jemand, der jetzt reingerutscht ist, aber klingt irgendwie schon ziemlich langweilig und vor allen Dingen ne, Integrationsrat, nur weil ich jetzt einen Migrationshintergrund habe, irgendwie doof. Und dann meinte ich, was gibt's denn noch? Da meinte er nur so, ja, also mobilitätspolitische Sprecherin. Und das wäre dann natürlich von 0 auf 100 gewesen. Also dann wäre ich Sprecherin gewesen im Ausschuss. Und er dachte, glaube ich, ich sag nein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich überlege mal. Ich gesagt, ja, ja, mache ich. Und ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich wusste nicht, dass Mobilität auf kommunalpolitischer Ebene so ein Streitthema ist. Das war zu einer Zeit, wo Aachen, also zwar 2014, 2013 hat mir die Campusbahn abgelehnt. Also war ja dieser Bürgerentscheid. Dann kam direkt kurz danach der Radentscheid. Und dann die ganze Zeit die Diskussion um die Umweltzonen. Also es war, wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich einlasse, hätte ich vielleicht nochmal drüber nachgedacht. Aber es war eine intensive Zeit. Also Mobilitätspolitik habe ich da gelernt, ist einer der Politikthemen, die die meisten Menschen einfach auch berührt, beschäftigt und wo alle mitreden können. Und das war unglaublich intensiv.
Da kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Das ist ja auch das, was wir gerade im Kontext Elektromobilität erleben. Mhm. Also nach der wunderschönen Hochlaufphase, die wir gehabt haben über die letzten 4 Jahre, jetzt eine auf der einen Seite politische Stimmung, die nicht konsistent ist aus meiner Sicht. Das hat, wenn mehr als eine Partei ist, brauchst du immer einen Kompromiss. Das heißt, es ist nie hundertprozentig konsistent. Man könnte sagen, es wäre schöner, wenn es ein bisschen abgestimmter ist. Auf der anderen Seite eine Industrie, die vielleicht noch einen Ticken zu weit im Gestern und zu wenig im Morgen ist. Und als dritte Komponente andere Marktteilnehmer, die wir hier noch gar nicht gesehen haben, die in erster Linie aus dem asiatischen Raum kommen, führt zu einer Stimmungslage, die in Deutschland in Summe, um schön zu sagen, herausfordernd ist. Mhm. Gerade wenn wir sehen, dass Elektromobilität ja, und das sage ich nicht, weil ich jetzt tatsächlich in dem Thema arbeite, es ist die energieeffizienteste Antriebsform, die wir haben. Wenn wir Verbrenner haben, eingesetzte Energie in Antrieb, roundabout 25-27%, 70-72% beim elektrischen Antrieb. Also wenn wir rein das sehen, gibt es, glaube ich, keinen anderen Weg. Aber da kommen wir auch zum Thema betriebliche Mobilität, weil die Bahn und auch der ÖPNV sind ja erhebliche Unterstützer für Pendlerverkehre. Mhm. Berlin ist in Staustunden deutschlandweiter Spitzenreiter. 34.000, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, glaube ich, Stunden. Oder knapp 4 Jahre stehen Berliner am Stau. Mhm. Und das ist ja nicht nur eine Zumutung für die Pendler selbst. Das ist, wenn wir über Produktivität sprechen, ja auch ein erheblicher Faktor. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, die wir nie berechnen, ja, die wir nie da mit einbeziehen, dass der Produktivitätsausfall deutschlandweit durch Verspätungen, durch Staus so unglaublich groß ist, und wir Produktivitätssteigerungen darüber tatsächlich erreichen könnten, ohne dass es jemandem wehtut.
Es stimmt, dass das super viele Staustunden sind, aber die meisten Berlinerinnen und Berliner fahren ja Öffis. Der Luxus oder das Privileg in Berlin ist, dass man so viele verschiedene Verkehrsmittel hat, die ja irgendwie auch alle so miteinander verzahnt sind, dass das eine ganz andere Luxussituation ist als in Aachen. Weil wenn du in Aachen einen Stau hast, dann stehen ja alle Verkehrsteilnehmer in diesem Stau. Also du kommst ja weder unterirdisch noch irgendwie schienengebunden irgendwie an diesem Stau vorbei. Und in Berlin hat man ja zumindest die S-Bahn-Gleise, die U-Bahn-Gleise, man hat die Tram, man hat die Busse, die dann natürlich trotzdem im Stau stehen. Und viele Berlinerinnen und Berliner, ich dachte wirklich, das gibt's nicht, weil es also aus meiner Sicht fast lebensmüde ist, aber viele fahren ja tatsächlich auf Fahrrad in Berlin. Deswegen, also ich frage mich immer, also ich sehe den Stau ja auch immer, wenn ich in Berlin bin, ich frage mich immer, wer die Menschen sind, die im Stau stehen, weil ich glaube, wirklich Menschen, die in Berlin leben und arbeiten, selbst Leute, die aus Brandenburg hereinpendeln, die wenigsten fahren ja wirklich mit dem Auto bis in die Innenstadt rein. Die meisten, die ich kenne, fahren halt wirklich Park-and-Ride-mäßig, dass sie dann bis nach Pankow fahren und dann weiter reinfahren oder so. Also
ja, ich glaube, der Berliner an sich ist sehr leidensfähig. Kommen wir zum Thema betriebliche E-Mobilität. Mhm. Ganz viele Städte verpflichten Last-Mile-Logistiker, ob das jetzt Amazon ist, DHL, Deutsche Post, GLS, DPD, dazu in den innerstädtischen Ringen nur noch mit E-Fahrzeugen zu beliefern, was absolut sinnvoll ist. Also wenn wir einfach mal zugrunde legen, dass die Elexon pro Jahr ungefähr 8000 Ladepunkte in Deutschland für Logistiker aufbaut, dann sind das ungefähr so 30.000 Ladepunkte. Wenn man das in Kontext setzt zu 120.000 öffentlichen Ladepunkten, dann ist das gar nicht so wenig. Mhm. das sind roundabout 80 bis 90.000 Tonnen CO2, die dadurch eingespart werden. Auf der anderen Seite, wenn wir in die Projektierung gehen, haben wir Rahmenbedingungen, die, um es nett zu sagen, herausfordernd sind. Mhm. Verteilnetzbetreiber in Deutschland stehen enorm unter Druck, das verstehe ich absolut. Aber wenn du einen VNB-Antrag auf Leistungserhöhung stellst, und wir reden jetzt nicht darüber über einen normalen Haushalt, sondern ein Unternehmen, das 50, 60 Fahrzeuge in der Flotte hat, um damit auszuliefern, dann dauert das in Deutschland zwischen 4 bis 8 Monaten. Wie kann Politik hier mehr ermöglicher werden, um die Vorlagen, die es in der Gesetzgebung gibt, die auch aus meiner Sicht absolut sinnvoll sind, die aus Sicht der Unternehmen auch sinnvoll sind, dann in die Umsetzung auch auf kommunaler Ebene zu bringen, damit die VNBs ertüchtigt werden, das dementsprechend auch zügiger umzusetzen. Nur als kleiner Punkt noch dazu, es gibt 840 Verteilnetzbetreiber in Deutschland, die zu einem großen Teil alle mit unterschiedlichen Systemen arbeiten und keine eigene digitale Plattform haben.
Das ist grundsätzlich ja ein Problem. Also wenn mich jemand fragen würde, was ist das größte Problem, was wir in Deutschland haben, sagen die meisten mir, und ich würde auch zustimmen, ist es die Bürokratie, ist es halt einfach die fehlende Digitalisierung. Also du hast ja gerade auch über Plattformen gesprochen. Aber vor allen Dingen wirklich dieses Bürokratische. Also wir zerreißen uns gerade dahingehend, dass wir alles kontrollieren wollen, dass man bloß ganz klar haben möchte, dass man sich an alle Richtlinien hält, dass es keinen Fördergeldmissbrauch gibt, dass man wirklich nur das fördert, was man auch wirklich fördern will. Das ist auch der Druck, den wir aus der Gesellschaft von den Menschen bekommen, dass sie ganz klar sagen, in vielen Bereichen, also jetzt nicht nur jetzt irgendwie im Verkehrsbereich, aber auch im sozialen Bereich, dass die Menschen sagen, wir wollen aber auch ganz sicher gehen, dass mit unseren Steuergeldern wirklich nur das gemacht wird, was sinnvoll ist. Demgegenüber steht dann halt, dass die Leute sagen, wir wollen aber schneller umsetzen und wir wollen, dass irgendwie die Leute ins Machen kommen. Und diesen Spagat, den kriege ich halt überall mit, selbst auf derselben Veranstaltung kriege ich von Leuten, die dann sagen, ich meine, ein ganz anderes Beispiel, ich war mit Jugendlichen, mit jungen Leuten auf einer Podiumsdiskussion, dann hat der eine gefragt, wie können wir es schaffen, dass Leute nicht mehr faul auf der Couch sitzen und nicht arbeiten wollen. Und der nächste hat gesagt, meine Eltern sind gesundheitlich angeschlagen, sie müssten früher in Rente gehen und sie müssen jetzt jeden Monat denselben Antrag immer und immer wieder ausfüllen, wo dann gesagt wird, dass sie immer noch gesundheitlich angeschlagen werden, obwohl ja klar ist, dass es dann nicht besser werden wird. Warum müssen sie das tun? Und im Endeffekt ist ja die Antwort auf das eine, ist die Antwort auf die andere Frage. Na, solange wir jetzt sagen, okay, wir wollen so sehr kontrollieren, dass es nicht missbraucht wird, dann müssen wir halt den Leuten, die das Geld wirklich brauchen und die es auch zurecht bekommen, müssen wir denen halt Hürden auflegen, dass wir sagen, ihr müsst dann halt jeden Monat uns beweisen, dass ihr es macht. Und dann kommt natürlich nochmal oben drauf, dass die Ämter, die wir jetzt noch haben, also die jetzt auch die Anträge, von denen du jetzt gesprochen hast, bearbeiten, die gehen halt unter in dem ganzen anderen Bürokratiekram. Das heißt, selbst wenn wir denen jetzt sagen würden, zieht doch bitte diese ganzen Netzsachen vor, damit die einfach ins Tun kommen können, das kriegen sie halt personell nicht hin, weil diese Aufgaben unglaublich unattraktiv sind. Also das sind Leute, die sind unter totalem Stress und müssen dann Antrag für Antrag abarbeiten und es kommen immer mehr Anträge drauf und denen sagen wir dann, ja, macht bitte alles möglich. Also ich glaube, dass wir da klarer werden müssen, dass man sagt, okay, wenn der Eintrag einmal, wenn es einen Musterantrag gibt, dann muss man irgendwie auch sagen, okay, das Muster stimmt und dann muss es schneller gehen und auch Folgeanträge und so müssen auch schneller gehen und vor allen Dingen, dass man das, wie du gerade gesagt hast, in einer digitalen Plattform hat, wo man gewisse Dinge, also wenn es wirklich um Formalitäten geht, ob die Anträge vollständig sind, ob da was fehlt, die müssen eigentlich im digitalen System einfach schon so schnell aussortiert werden, dass man dann den Antragsteller wieder sagen kann, hey, das fehlt noch. Und dann könnte man theoretisch es auch viel, viel schneller machen, weil im Moment kriege ich auch von vielen Leuten auch in der gleichen Branche zu hören, wir warten super lange, bis es bearbeitet wird, dann kriegen wir gesagt, das und das fehlt noch, dann liefern wir es zu und dann warten wir nochmal 4 bis 8 Monate. Und das sind halt so Dinge, die kann man außerhalb Deutschlands auch niemandem erklären, dass wir es in Deutschland
nicht bekommen. Also da bin ich hundertprozentig bei dir. Und das hat auf der einen Seite aus meiner Sicht definitiv was mit Mitteln zu tun. Und ich glaube, Transformation funktioniert einfach nicht von alleine. Mhm. Und auf der anderen Seite hat es was, und da stimme ich dir auch hundertprozentig zu, und ich versuche gleich mal so eine kleine Analogie dazu zu finden, auch viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Die Elexon ist 2019 gegründet worden, also die ist quasi in Corona reingegründet worden. Und wir haben damals Herausforderungen gehabt, dass wir gesagt haben, oh Mensch, wir sind jetzt erst nur 7 Mitarbeiter, aber wie wollen wir denn arbeiten? Mhm. Und haben das Thema dann aufgegriffen, wie wollen wir nicht jetzt arbeiten, sondern wie wollen wir in der Zukunft auch weiterarbeiten. Ist es jetzt nur Momentum, was wir covern wollen? Oder wollen wir uns grundsätzlich als ein Unternehmen aufstellen, das sagt, es ist Hybrid? Und das war dann auch der Schritt, den wir gegangen sind, aus unterschiedlichen Punkten. Der eine war Vertrauen. Mhm. Ja, wenn wir unseren Mitarbeitern nicht vertrauen würden, dass sie, wenn sie zu Hause sind oder wenn sie in Berlin für uns arbeiten oder wo auch immer, wenn wir das Vertrauen nicht hätten, dann könnten wir es auch nicht umsetzen. Und du siehst es ja jetzt, 2 Jahre, 2,5 Jahre nach Corona, dass viele Unternehmen anfangen, wieder viel restriktiver zu werden. Was aus meiner Sicht vollkommen in die falsche Richtung geht. Wir sind diesen Schritt gegangen, der vorher gar nicht möglich gewesen wäre in vielen Köpfen. Und jetzt versuchen wir, das wieder zurückzudrehen. Und für eine Elexon, die in Aachen sitzt, ist das eine Riesenchance. Mhm. Ich mag Aachen total gerne. Das steht überhaupt nicht zur Disposition. Aber für viele Menschen, die bei uns arbeiten könnten, ist es nicht the place to be. Mhm. Und unser, ist ein böses Wort, aber passend dazu, der Ressourcenpool, den wir geöffnet haben, indem wir sagen, es ist eigentlich für ganz, ganz viele Funktionen bei uns, es ist vollkommen egal, wo du bist. Es ist mir auch vollkommen egal, eigentlich, wann du arbeitest. Es ist nur wichtig, dass wir im Verhältnis Arbeitgeber zu Arbeitnehmer wissen, wann musst du etwas abliefern, was wir mit dir besprochen haben. Und was du dazwischen tust, I don't care. Wir haben ganz viele Mitarbeitende bei uns im Unternehmen, ob das jetzt, egal auf welchem Layer, Frauen, die alleinerziehend sind, die in Teilzeit bei uns angefangen haben und die durch dieses Modell, unser Head of HR und Administration hat bei uns als Fördermittelberaterin angefangen mit 20 Stunden. Die arbeitet jetzt Vollzeit, weil sie es kann. Sie kann entscheiden, wann sie geht. Sie kann entscheiden, wann sie sich um ihre Kinder kümmert. Und sie kann entscheiden, dass sie um 22 Uhr vielleicht noch arbeitet, weil es dann besser in ihren Tagesrhythmus reinpasst. Und ich glaube, diesen Switch müssen wir hinbekommen, weil was hat das für einen Vorteil? Es hat ja auch den Vorteil, wir gehen gerade im Thema Frauen aus dem Thema Altersarmut raus, weil wir das ermöglichen, wieder in Vollzeit zu kommen mit den Rahmenbedingungen, die es dafür braucht. Und das ist Vertrauen, ja, auf allen Ebenen. Und das ist in dem Bereich, den du geschildert hast, genau das Gleiche. Wir können nicht immer alles kontrollieren. Und wenn wir das bürokratisch dann auch noch in einen Konkon flechten, der nicht dazu geeignet ist, dass er verstanden wird, dann scheitern wir genau an dem, was wir gerade sehen, an ganz vielen Herausforderungen, die Deutschland hat, im Vergleich zu seinen globalen Wettbewerbern.
Dieser internationale Vergleich ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Also ich war sehr viel in Südkorea, jetzt auch vor meiner Zeit im Bundestag habe ich im Hochschulumfeld auch gearbeitet, habe relativ viel auch immer verglichen, was so Innovationspolitik angeht zwischen Südkorea und Deutschland. Da ist ja auch wirklich viel, was man sehen kann, also wie es anders angepackt wird. Und ich finde, Südkorea ist natürlich ein ganz anderes Extrem als wir. In Südkorea haben die den Druck, auch aufgrund der Bevölkerungsdichte, dass sie natürlich sagen, wir wollen immer schneller, immer mehr, immer besser werden. Und dieser Druck führt auch dazu, dass super viele Innovationen auf den Markt kommen. Es ist aber auch so, sehr, sehr zugespitzt sagt, dass in Südkorea so ist, es gibt eine Innovation, das kommt auf den Markt und dann wird geguckt, was müssen wir vielleicht nachregulieren. Wir machen das andersrum in Deutschland. Und ich finde, so wie es in Südkorea gemacht wird, man hat das während Covid auch gemerkt, dass da viele Datenschutz Sachen einfach über Bord geworfen werden, wo ich echt Bauchschmerzen hätte, wenn wir es in Deutschland genauso machen würden. Nur es ist, glaube ich, schon etwas, wo man einfach sehen muss, da versuchen sie es halt möglich zu machen. Vielleicht zu krass möglich zu machen, aber in Deutschland ist es häufig so, dass wir viele Dinge erstmal bedenken, überlegen, was alles sein könnte und es dadurch dann einfach verlangsamen, verhindern, wo viele junge Menschen einfach auch keine Lust mehr haben. Also gerade bei der Startup-Szene merke ich immer mehr, dass es in Deutschland ja wirklich ein Risiko ist, wenn man ein Startup gründen würde nach der Hochschule. Es gibt viele gute Ingenieurinnen und Ingenieure, aber auch Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler, die die Wahl haben, entweder in die Privatwirtschaft zu gehen, super dotierten Job zu haben oder halt die Idee, die sie haben, das Baby, was sie irgendwie jetzt während des Studiums vielleicht irgendwie mal überlegt haben, dann wirklich mal zu einer Marktreife zu bringen und zu versuchen, zu pitchen, zu gucken, ob da irgendwas draus entstehen könnte. Das Problem ist aber, dass eigentlich in Deutschland generell die meisten das Umfeld ja natürlich dazu rennt, wenn du bist du verrückt, also ein Startup zu gründen. Wenn du doch die Jobangebote hast, dann geh doch lieber da und dahin. In dem Kontext dann aber versuchen es trotzdem viele, bewerben sich auf verschiedene Förderprogramme, machen dies und jenes, probieren das irgendwie. Und häufig scheitert es wirklich an bürokratischen Dingen, dass sie dann sagen, ja, okay, das hat jetzt nicht geklappt, das hat jetzt nicht geklappt. Und anstatt, dass man gemeinsam überlegt, okay, woran hat es denn gelegen, kann man es nicht doch möglich machen, gehen die meistens zurück und sagen, okay, ich hatte jetzt einmal diesen Versuch, aber jetzt gehe ich dann doch lieber in ein Unternehmen, wo ich ein sicheres Einkommen habe und dann mache ich das. wir bleiben immer weiter zurück und ich glaube, im internationalen Vergleich werden wir es nicht mehr hinbekommen, uns immer nur auf dieses Made in Germany hin zu verlassen. Also dass man sagen kann, wir können 3 Jahre später dran sein, aber unsere Qualität ist so gut, dass die Leute uns trotzdem kaufen werden. Es ist einfach so, dass man jetzt viel mehr darauf achten muss, dass wir Sachen möglich machen und vor allen Dingen verhindern müssen, dass Menschen mit guten Ideen in andere Länder wegziehen. Und das, was du gerade beschrieben hast, was diese Antragstellung angeht, da fragt man sich schon manchmal, warum tut man sich das in Deutschland an, wenn es eigentlich in anderen Ländern mit Kusshand genommen werden würde und es viel, viel schneller gehen würde. Also da machen wir es uns unglaublich schwer. Wir versuchen im Moment Entbürokratisierung und da weiß ich auch, dass meine Kolleginnen und Kollegen wirklich hart dabei sind und es versuchen. Und ein Satz, der mir echt im Gedächtnis geblieben ist, meinte ein Berichterstatter für das Thema, meinte zu mir, Jevan, das Schlimme ist, für Entbürokratisierung musst du erstmal richtig viel Bürokratie einführen, um es dann zu entbürokratisieren, weil du musst ja jetzt erstmal verstehen, warum es diese einzelnen Punkte gibt und musst es dann irgendwie lösen und musst dann dafür Vorschläge machen, wie man das stattdessen macht. Und du arbeitest die ganze Zeit halt mit Verwaltung zusammen. Und dann musst du für jeden Bürokratieschritt, den du zurücknehmen willst, musst du einmal super viele Unterlagen auf einmal haben, musst es begründen können. Damit sind jetzt gerade die Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Es macht sie völlig wahnsinnig, aber sie arbeiten sich, glaube ich, gerade durch. Aber wir haben uns schon vorgestellt, dass Entbürokratisierung sowas ist. Wir nehmen halt ein paar Papiere weg und dann wird es halt super. Aber es funktioniert leider nicht so schnell.
Ja, ist ein guter Punkt. Die Dokumentation beziehungsweise das Dokument für den Tunnel zwischen Fehmarn und Dänemark ist auf dänischer Seite 40 Seiten dick und auf deutscher Seite 1483 irgendwas Seiten dick. Ich glaube, das erzählt schon eine ganze Menge, aber ich glaube, es hat auch was mit diesem Wort German Angst zu tun tatsächlich, dass wir uns nicht in der Form entwickeln, wie das manche andere Länder tun, weil wir immer hinterfragen, wo könnte denn die nächste Klippe sein, über die wir stolpern könnten? Was könnte denn nicht funktionieren, als das, was du gesagt hast, hinzugehen zu sagen, lass uns das doch einfach mal machen. Also wenn die Elexon in 2019 darüber nachgedacht hätte, was es für Rahmenbedingungen gibt und wie schlecht die sind, hätte das natürlich überhaupt nicht funktioniert. Aber mit dem Kollegen von dem anderen Koalitionspartner der FDP, Volker Wissing auf der Ladeinfrastrukturkonferenz in Berlin hat gesagt, wir müssen oder wir können das Wort Reichweitenangst aus unserem Gedächtnis streichen, weil es nicht mehr existent ist. Und da hat er auch recht mit. Wenn wir im Verhältnis jetzt Elektromobilität schauen, wie viele Autos es in Deutschland gibt und das ins Verhältnis setzen zu öffentlichen Ladepunkten, dann sind wir enorm weit. Und natürlich hast du auf beiden Seiten irgendwo Verbände, die sagen, nein, muss mehr Ladeinfrastruktur, nein, müssen erst mehr Autos kommen. Beide aus meiner Sicht erstmal tun, erstmal weitermachen und dann schauen, was passiert. Ich fahre 60.000 Kilometer im Jahr. Ich habe tatsächlich 2-mal in den letzten 5 Jahren ein Problem an der Ladesäule gehabt. Wir müssen hingehen und mehr Brücken bauen, ja, es verständlicher machen, auch für die Leute da draußen. Also Entwicklungszyklen, Innovationsentwicklungszyklen in den letzten 40 Jahren verhalten sich ja ganz anders als über die letzten 300 Jahre. Die Innovationssprünge, die wir haben, führen dazu, dass sich so ein Thema wie Elektromobilität exponentiell schneller entwickelt, als der Verbrenner das getan hat. Das führt dazu, dass du jetzt eine Generation an Elektroautos hast, die jetzt in den Zweitmarkt gehen, die natürlich nicht attraktiv sind, ja, weil die mit der Technik nicht mehr zum jetzigen Standard übereinstimmen. Aber die, die jetzt in den Markt gehen, und ich glaube, wir müssen einfach viel besser auf allen Ebenen kommunizieren. Also Wirtschaft muss besser kommunizieren, gar keine Frage. Den Schuh müssen wir uns definitiv anziehen. Aber Politik muss auch echt besser kommunizieren. Woran liegt es, dass, und das ist mein Gefühl, dass es gerade der Ampel so schwer fällt, die wirklich guten Ergebnisse, die sie haben, wenn wir das Thema Solarentwicklung sehen, also generell das Thema erneuerbare Energien, dann ist so viel geschafft worden. Warum schafft ihr es nicht, das in den Mittelpunkt zu stellen?
Weil wir halt kommunikativ immer wieder überholt werden von der Interpretation anderer. Also bevor wir überhaupt es geschafft haben, das, was uns gelungen ist, die Erfolge in den Fokus zu stellen und dann halt zu vermarkten, gibt es halt diese Störfeuer, die dann quasi, wenn man jetzt ein gesamtes Gesetzespaket hat, die dann erstmal tausend andere Dinge aufwerfen. Und wenn wir dann die anderen Sachen bringen, dann verpuffen sie. Also es ist tatsächlich ja so, dass Robert Habeck, aber auch Olaf Scholz vor allen Dingen sehr häufig gesagt haben, was uns bei erneuerbaren Energien gelungen ist. Aber viele tun es halt ab als so ein bisschen Schein, dass man irgendwie alles was runterrasselt, aber alles andere ist schlecht. Die Grundstimmung ist, egal was wir jetzt rausbringen, wird jetzt erstmal geguckt, wo ist irgendwie das Haar in der Suppe. Ich möchte mich auch gar nicht beschweren. Es ist ja auch okay, dass man kritisch damit umgeht, aber wir kommen nicht in eine positive Erzählung hinein. Ich hatte jetzt tatsächlich eine Schülergruppe, da ging es um zwei Themen. Also es war eine Gruppe, die war am Anfang ein bisschen desinteressiert und dann gab es zwei Themen und da sind die völlig abgegangen drauf. Da war eine richtig gute Diskussion. Das erste war Verbrenner aus, das zweite war GEG-Heizungsgesetz. Und es ist ja beides eigentlich genau dasselbe. Es geht nicht darum, dass die Politik jetzt hingehen möchte und sagen möchte den Privatpersonen, wir verbieten euch jetzt etwas. Es wird jetzt auch nicht gesagt, wir nehmen euch etwas weg. Es wird nicht gesagt, von jetzt auf gleich müsst ihr eure Sachen alle abgeben und ihr müsst dann das und das kaufen, was wir euch sagen. Beim Heizungsgesetz, beim GNG war es ja so, dass man sogar eher gesagt hat, Leute, alles, was ihr jetzt in den Kellern habt, könnt ihr in den Kellern lassen. Ihr könnt das so lange nutzen, wie ihr auch immer wollt. Aber wir sagen euch jetzt schon, es gibt einen Stichtag und ab dem Punkt wird alles, was ab dem Punkt neu gebaut wird, wird keine Ölheizung mehr sein, sondern erneuerbare. Eigentlich ein ziemlich fairer Move, würde ich sagen, dass man von vornherein sagt, stellt euch da schon mal drauf ein. Dann kam aber Medien, die Opposition, besorgte Menschen, die sagten, ja, aber wir haben jetzt erst vor, ne, also ich bin jetzt hier Rentnerin, Rentner, mir gehört dieses Eigentumshaus und ich habe gerade erst die Heizung eingebaut und jetzt wollen sie mir die wieder rausreißen, jetzt muss ich Geld ausgeben, was ich nie eingeplant habe. Und wir haben mehrmals versucht zu erklären, nein, alles, was sie jetzt im Keller haben, können sie im Keller lassen. Sie können, wenn sie irgendeine Möglichkeit haben, die Lebensdauer ihrer Ölheizung, die sie jetzt gerade eingebaut haben, auf 50 Jahre zu verlängern. Lassen sie 50 Jahre drin, ist uns relativ egal. Also es wird halt für sie teurer, die Ersatzteile zu beschaffen. Es wird teurer werden, Öl zu kaufen. Es wird sich irgendwann nicht mehr rechnen. Aber letzten Endes geht es doch nur darum, dass wir sagen, ab dem Punkt wird es halt keine Ölheizungen mehr geben. Und bis dahin, wenn es ihnen so wichtig ist, dass sie einen Tag vorher noch sagen, sie wollen eine Ölheizung einbauen, weil sie auf diese Ölheizung bestehen, tun sie es. Also es ist uns ja relativ egal. Das gleiche beim Verbrenner aus. Also wo man sagt, ja, wir haben den Autoherstellern gesagt, ab 2035 werden auf dem europäischen Markt keine Verbrenner mehr zu verkaufen sein. Aber es heißt ja nicht, dass wir jetzt den Leuten sagen, ihr müsst eure Autos verkaufen und müsst jetzt Elektroautos kaufen oder Nichtverbrennerautos kaufen, sondern es geht darum, dass wir den Herstellern sehr deutlich, sehr transparent gesagt haben, ab dem Punkt ist es nicht mehr so. Wenn Leute, also auch diese Schülergruppe, mir dann sagen, ja, aber die Hersteller, ne, das ist doch alles so schwierig und so, und dann habe ich halt auch gesagt, der europäische Markt ist so groß, dass die Hersteller sich überlegen müssen, entweder machen sie ihre komplette Produktion dann halt nicht mehr. Oder sie müssen halt parallel produzieren. Das ist ja nicht, was wir vorgeben. Wir sagen ja nicht, die Firma XY darf nur noch Nichtverbrenner verkaufen, sondern wir sagen ganz klar, auf dem europäischen Markt wird das nicht mehr möglich sein. Und mit sehr viel Vorlauf. Und dann habe ich auch gesagt, und wenn ihr euch jetzt einen Diesel kauft oder einen Benziner kauft und den über 2035 hinweg noch fahren wollt, dann macht es. Das ist, glaube ich, so das, was nochmal klarer werden muss. Und das schaffen wir nicht, den Leuten zu erklären. Als das dann durchgedrungen war bei den Jungs, es waren halt tatsächlich nur Schüler, war das dann so ein, okay, und dann wurde ich so richtig so, wurde ich wirklich gefragt, so, aber würden Sie sich dann ein Elektro kaufen? Dann habe ich gesagt, ich habe ein Elektro, und dann meinten sie so, oh. Und dann habe ich mir gesagt, was ist denn das Problem? Dann meinten sie halt so, ja, ihnen fehlt das Geräusch. Dann habe ich gesagt, es gibt ja sogar schon Geräuschingenieure, die Toningenieure, die nur daran arbeiten, dass man quasi so ein Autogeräusch, dieses Aufheulen lassen von Motoren, wird ja schon dran gearbeitet. Sie haben halt noch damit gefremdelt, aber trotzdem war es super schwierig, das zu vermitteln. Was ist das Ziel? Wir nehmen euch nichts weg. Es wird nur ganz klar gesagt, ab einem bestimmten Punkt wird es das nicht geben. Es ist ja ähnlich wie Microsoft, die sagen, ab dann und dann wird es für Windows so und so kein Service-Paket mehr geben. Das ist ja das, was wir sagen. Wir sagen im Endeffekt, ihr könnt kaufen und euch anschaffen, was immer ihr wollt. Ab einem bestimmten Punkt wird es schwieriger werden, wahrscheinlich auf dem europäischen Markt Ersatzteile dafür zu bekommen. Aber macht, was ihr wollt. Und das kriegen wir irgendwie nicht vermittelt. Das ist eine unglaublich große Angst, auch ein Misstrauen gegenüber der Politik da, dass wir den Leuten was wegnehmen wollen. Also dass es irgendwie immer ins Negative geht. Und ich glaube, das ist unser großes Kommunikationsproblem. Zu dem, was du jetzt gerade alles angepriesen hast, ich persönlich bin auch mit meinem E-Auto zufrieden. Wo ich wirklich Schwierigkeiten hatte, war, einen Kleinwagen zu finden. Also das finde ich schwierig, sage ich dir ganz ehrlich, weil mir ging es gar nicht so sehr um die Reichweite, weil ich vor allen Dingen in Aachen fahre. Meine längste Strecke, die ich jetzt wirklich fahre, wäre so Aachen-Köln hin und zurück. Auch das kriegt die Reichweite hin. Aber einen Kleinwagen hinzubekommen, wo man wirklich mal einfach easy in jede Parklücke reinkommen kann, wo man wirklich auch durch die Straßen kommt, ohne dass man mit tierischen Schiss haben muss irgendwie. Und vor allen Dingen, wo man auch keinen unnötigen Platz wegnimmt, schwierig. Das ist wirklich eine Marktlücke. Also ich kenne so viele Leute, die eigentlich sagen, ich hätte gerne ein kleines Elektroauto, was bezahlbar ist. Und habe mir so viele Autos angeguckt und es waren fast alles SUV-Größen. Und da würde ich tatsächlich nochmal eine Sache sagen. Ich finde es super, wie weit wir sind mit Elektromobilität, was Emissionen angeht, was auch den CO2-Verbrauch angeht. Aber ein Problem, was wir ja auch politisch uns angucken müssen und was immer wieder so ausgeklammert wird, ist ja das Platzproblem, das Raumproblem in Straßen. Also nur, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen die letzte Meile jetzt nur noch elektromobil und trotzdem gibt es durch Amazon, durch Zalando, durch irgendwie am selben Tag Lieferungen und so, kommen die Lieferfahrzeuge ja zum Teil 3-4 Mal und so unterschiedliche Lieferfahrzeuge. Das wird uns dieses Verkehrsproblem nicht lösen. Also wenn wir es nicht hinbekommen, wirklich dann zu gucken, okay, wir brauchen wirklich zentrale Lieferladezonen, wo dann die Ladefahrzeuge nicht in der zweiten Reihe parken und alles behindern, sondern irgendwie quasi, dass man das mitdenkt, dann werden wir das Problem auch nicht gelöst bekommen. Dann haben wir weniger Emissionen, aber nicht weniger Stau unbedingt. Und woran wir auch arbeiten müssen ist, ich hatte vorher kein Auto, deswegen habe ich jetzt nur dieses Elektroauto. Aber es gibt viele Menschen, die aufgrund dieser Reichweitenangst, egal ob sie begründet ist oder nicht, ich glaube damals war sie noch begründet, die haben sich halt ein Zweit-Dritt-Auto als Elektro angeschafft, ne, wo man einfach denkt, das hilft uns bei den Problemen, die wir im Verkehrsbereich haben, null. Also dann muss man wirklich sich überlegen, wenn man wirklich sagt, ich möchte in einem durch 650 Kilometer durchrasen und möchte nicht zwischendurch halten, um zu laden, dann muss man sagen, dann kaufe ich mir einen Benziner oder einen Diesel. Aber einen Zweit-Drittwagen zu nehmen, dass man als Stadtauto ein Elektroauto hat, dafür haben wir halt nicht genügend Platz in den Städten. Also dafür könnten wir so viel sinnvollere Dinge tun. Aber das sind halt Dinge, da muss man, glaube ich, auch politisch nochmal gucken, wie man das macht. Und das ist jetzt, glaube ich, wirklich so ein Hot Take. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die mir da widersprechen. Ich persönlich fand es immer schwierig, dass es diese Elektroautoprämie gab. Also ich habe verstanden, was damit passieren sollte. Ich finde auch, dass man damit viele Leute dazu gebracht hat, zu überlegen, sich ein Elektroauto anzuschaffen. Aber das hat häufig dazu geführt, dass es die Leute waren, die sich das leisten konnten, die sich dann nochmal diese 7.000 Euro Prämie genommen haben, die sich dann ein zusätzliches Auto gekauft haben. Und ich glaube, davon müssen wir weg. Wir müssen davon weg, dass Elektroautos Zusatzautos sind, sondern wir müssen den Leuten klar machen, dass die Elektroautos schon so eine gute Leistung haben, dass sie eigentlich auch als Erstwagen total funktionieren können mit dem gesamten Komfort, den es gibt. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir brauchen. Und ich sehe uns eigentlich auf einem ganz guten Weg. Viele, außer dieser Schulklasse, mit der ich gesprochen hatte, haben auch richtig Bock und richtig Neugier auf so ein Elektroauto. Ich glaube schon, dass da auch jetzt nochmal wirklich was kommt. Und ich habe denen gesagt, dass ich in meinem Opel Corsa an jeder Ampel jeden Porsche, der nicht Elektro fährt, abziehe. Und zwar wirklich, weil ich ja einfach viel schneller beschleunigen kann. Das wiederum fanden sie großartig. Also da waren sie auf einmal wieder so, dass sie sagten, ja, vielleicht probieren sie es ja doch mal aus. Also ich glaube, man muss pro Zielgruppe vielleicht auch die richtigen Vorteile
nach vorne bringen. Das ist definitiv so. Und ich stimme dir da tatsächlich auch zu, weil ich glaube, dass das Thema Subvention gut ist, um einen Anschub in einer Technologie zu geben. Irgendwann muss das aufhören. Ich hätte mir mehr Verlässlichkeit gewünscht. Das ist der einzige Punkt.
Das war ein Problem. Also da gebe ich auch völlig recht. Ich kenne so viele Leute in meinem Umfeld, die fest damit gerechnet hatten und keinen Antrag mehr hatten. Also das war eine Katastrophe. Man hätte es halt einfach langsam auslaufen lassen können.
Es gab ja eh eine Frist zum Auslaufen. Ja. Und von Samstag auf Sonntag ist halt tatsächlich schwierig kommunizierbar. Da kann ich auch verstehen, wenn Opposition und Öffentlichkeit dann nicht so richtig amused sind darüber. Aber ansonsten, ich gebe dir recht, das Thema Kleinwagen muss kommen. Also wenn du etwas in die Fläche bringen möchtest, dann braucht's einen Volkswagen dazu.
Ja.
Der muss vorhanden sein. Als Zweit- und Drittwagen muss generell, egal ob Verbrenner oder Elektrofahrzeug, muss sehr genau überlegt werden, ob das sinnvoll ist. Und ansonsten, Elektrofahren macht so wahnsinnig viel Spaß. Ich möchte tatsächlich keinen Verbrenner mehr fahren. Aber wer wäre ich, wenn ich was anderes sagen würde? Eine abschließende Frage. Wenn du zum Thema Mobilität dir irgendwas wünschen könntest, wenn du sagen würdest, hey, von jetzt auf gleich, das muss es sein. Und im Kontext nachhaltige Mobilität, was würdest du ändern?
Ich würde tatsächlich also viel mehr Priorität für einen Umweltverbund. Also quasi alles, was Bus ist, was Bahn ist, Öffis sind, Fahrräder sind. Ich finde es tatsächlich auch spannend, dass es für Elektroautos ja die Priorisierung gibt, dass man am Straßenrand so lange parken kann, solange man lädt und so. Diese Dinge müssen, glaube ich, einfach viel mehr nach vorne gebracht werden. Also wenn ich jetzt mal Aachen angucke, wir haben Busvorrangrouten, wo man Bevorrechtigungen hat an den Ampeln. Nur dadurch, dass wir halt keine Bustrassen haben, die komplett, also die wirklich in einem durch komplett getrennt sind vom Rest, kommen die Busse halt quasi durch den Verkehr gar nicht so schnell an die Ampeln ran, dass es was bringen würde. Ich glaube, wenn wir wirklich wollen, dass die Menschen sich überlegen, ob sie die Umsteigemöglichkeit habt. Also wie gesagt, ich weiß, dass Leute gibt, die nicht umsteigen können. Wenn wir aber wollen, dass die Leute sich das überlegen, dann muss es attraktiver sein. Dann muss alles das, was wir gerade genannt haben, attraktiver sein. Und was ich spannend finde zum Thema Elektro ist zum Beispiel, ich habe beim Carsharing in Aachen, hatte man die Möglichkeit, Elektro auszuprobieren. Und dann kommt man irgendwann auch so ein bisschen auf den Geschmack, dass man denkt, ach cool, bei diesem Carsharing-Ding kann ich ja Elektro fahren, ohne mir das selber kaufen zu müssen. Und es muss so ein bisschen was sein, wo man das Gefühl hat, okay, cool, ich bin hier ein bisschen privilegierter, weil ich auf mein eigenes Auto verzichte oder weil ich bereit bin, das Auto auch mal stehen zu lassen. Und ich glaube, das müssen wir viel, viel mehr hinbekommen. Und zwar auch ohne diese ganzen Kompromisse, die wir häufig im Kopf haben, wo wir sagen, nee, das können wir jetzt den Autofahrern nicht antun, das können wir denen bei den Parkplätzen nicht machen, das können wir da und da nicht machen, sondern einfach mal machen und den Leuten, die das Gefühl geben, wir sehen, dass ihr euch da Gedanken gemacht habt und deswegen honorieren wir das. Also das wäre mein größter Wunsch, den ich da irgendwie hätte.
Das ist ein guter Abbinder. Jemand, herzlichen Dank. Ganz viele Punkte, wo ich dir hundertprozentig zustimme und hat Spaß gemacht. Danke.
Mir auf jeden Fall auch. Dankeschön.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.